Der bevorstehende 50. Todestag von Papst Pius XII. Ist ein guter Anlass, gründliche und ideologiefreie historische Studien über das Wirken des Weltkriegspapstes anzuregen, um jedes bestehende Vorurteil zu überwinden. Das sagte Papst Benedikt XVI. An diesem Donnerstag einer Gruppe der amerikanisch-jüdischen Pave the Way Foundation, die in Rom einen dreitägigen Kongress über den Pacelli-Papst und seine Aktivitäten zur Rettung von Juden vor dem Holocaust ausgerichtet hatte. Benedikt äußerte sich allerdings nicht zu einer möglichen Seligsprechung des Papstes.
Sehr viel wurde über Pius in diesen 50 Jahren seit seinem Tod geschrieben und gesagt, wobei nicht alle der Facetten seiner verschiedenen pastoralen Aktivitäten im rechten Licht betrachtet wurden. Dank der großen Menge an dokumentiertem Material bietet ihr Symposium die Möglichkeit, vollständiger zu erfahren, was Pius XII. Für die vom Nazi- und vom faschistischen Regime verfolgten Juden erreichte. Auf diese Weise versteht man, dass er, wo immer es möglich war, keine Mühe scheute, sich zu ihren Gunsten einzusetzen, sei es direkt, sei es durch Anweisungen an Einzelne oder an Einrichtungen der katholischen Kirche.
Benedikt äußerte Verständnis dafür, dass dieser Einsatz des Papstes nach außen hin schweigend ablief.
Seine Interventionen waren geheim und still, weil es in der gegebenen Situation des schwierigen historischen Momentes nur so möglich war, das Schlimmste zu verhindern und die größtmögliche Zahl von Juden zu retten.
Wir haben dem deutschen Rabbiner Walter Homolka, Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam, Benedikts Redetext vorgelegt. Nur durch einen schweigend agierenden Papst konnte Schlimmeres verhindert werden, sagte Benedikt. Wie steht der Rabbiner dazu?
Ich halte das für zumindest diskussionswürdig. Mir ist klar, dass Pius XII. Der Meinung war, sprechen würde den Zustand dieser Unglücklichen, wie er mal ausgedrückt hat, nur noch verschlimmern. Aber auf der anderen Seite steht das Beispiel der Ehefrauen, die vor der zentralen Sammelstation in Berlin versucht haben, ihre jüdischen Ehemänner herauszubekommen. Und diese nicht-jüdischen Ehefrauen haben damals sehr laut geschrien, mitten in Berlin. Und komischerweise ist dann das Regime zurückgerudert. Das ist also eher ein Beispiel, wo man zeigen kann, dass ein Deutlichmachen und ein Anprangern doch auch Menschen aufruft, hier Widerstand zu leisten. Insofern wäre es mir persönlich lieber gewesen, man hätte das nicht so still und leise, so diplomatisch getan, wie das Pius XII. Wohl getan hat. Allerdings finde ich durchaus verdienstvoll, wenn nun in dieser Tagung der Pave the Way Foundation deutlich wurde, der stille Einsatz da, wo Pius XII. Es für möglich erachtet hat. Das Problem ist nur, dass durch einen solchen stillen Einsatz eigentlich keine Vorbildfunktion er wahrnehmen konnte für wirklichen Widerstand.
Benedikt hat heute eben überwiegend von einem jüdischen Publikum gesprochen. Diese Pave the Way Foundation bemüht sich ja unter anderem um eine Neubewertung des Pacelli-Papstes in einer größeren Öffentlichkeit. Orten Sie denn als aufmerksamer Beobachter aus der jüdischen Welt einen Meinungsumschwung, was Pius betrifft?
Das glaube ich nicht. Die generelle Haltung des Judentums wird wohl eher durch einen anderen Sprecher des Judentums wiedergegeben, nämlich Rabbiner David Rosen. Und der hat zu diesem Sachverhalt geäußert, die Wahrheit liege zwischen Komplizenschaft mit den Nazis und Heldenhaftigkeit. Auf gut Deutsch, Pius XII. War weder ein Held, noch war er ein Komplize der Nazis.
Meinen Sie, dass Benedikt als deutscher Papst aus diplomatischen Gründen im weitesten Sinn von einer Seligsprechung von Pius absehen wird oder das tun sollte?
Also nach der Erfahrung, die wir dieses Frühjahr mit der selbstformulierten neuen Karfreitagsfürbitte gemacht haben, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob auf solche diplomatischen Feinsinnigkeiten eingegangen wird. Und ich gehe eigentlich davon aus, wenn er den Plan hat, Pius XII. Selig zu sprechen, dann ist die heutige Aussage dazu ein Baustein, um das auch zu tun.
Wir hörten es, über eine eventuelle Seligsprechung seines Vorgängers sagte Papst Benedikt bei seiner Audienz nichts. Für Pius läuft seit 1965 ein Verfahren zur Seligsprechung. Untersuchungsrichter der Causa ist Pater Peter Gumpel. Der deutsche Jesuit kennt die Biografie Pacellis wie niemand sonst auf der Welt. Er versichert:
Ich hätte nie im Leben, wenn ich je etwas gefunden hätte, wo ich sagen könnte, hier ist etwas, was gegen ihn spricht, dann hätte ich die Akten kurzerhand nicht unterschrieben. Es geht mir vor allem um eine Gewissensfrage. Bei Pius-Entwürfen bin ich nicht nur 100%, sondern 1000% überzeugt, dass er verdient, selig gesprochen zu werden.
Gumpel hat vor Jahren seine Untersuchungen zu Pius abgeschlossen und sie in einem 3500 Seiten starken Gutachten zusammengefasst, der Positio. Diese stützt sich auf Dokumente und auf die Aussagen von 98 unter Eid vernommenen Zeugen. Was den hageren alten Herrn mit der kerzengeraden Haltung in der Debatte um Pius Integrität besonders schmerzt, ist der Vorwurf, der habe nichts für die Rettung der Juden getan. Im Gegenteil, ruft Pater Gumpel, er öffnete ihnen den Vatikan.
Wir wissen genau darüber Bescheid. Also die päpstliche Nobelgabe bestand damals aus einigen hundert Leuten. Die wurden bis auf 4000 Leute verdeckt, auch zahlreiche Juden. Andere hatten ein Papier, dass sie Angestellte des Vatikans sind und darum also nicht belästigt werden dürfen. Andere Juden wurden auch im Vatikan direkt untergebracht. Im Vatikan wurden sogar Tiere koscher geschlachtet, um für die Juden, die nur koscher essen konnten, um denen das möglich zu machen. Ich weiß es auch persönlich, denn eine der Personen, die mit einem kleinen Lastwagen diese Lebensmittel rumgebracht hat, war Schwester Pascalina Lehnert, die ich unter Eid als Untersuchungsrichter befragt habe, ob das stimmt.
Bewiesen ist auch, dass Pius in Rom Priester ausschwärmen ließ, die den Klöstern, Seminarleitern und Chefs katholischer Spitäler Weisung gaben, ihre Häuser für Verfolgte zu öffnen.
Ich habe ein Dokument bekommen von Klausurschwestern, ein Dokument aus dem Jahre 1943. Die haben in aller Stille ein Tagebuch geführt. Sie sagt, wir haben jetzt von Pius dem 12. persönlich den Auftrag bekommen, Verfolgte aufzunehmen, unter anderem auch im besonderen Juden. Und das haben die auch gemacht. Und solche Dinge gibt es zahlreiche. Es ist sicher, das wurde nicht schriftlich gemacht. Und jeder, der unter einer starken Diktatur gelebt hat, weiß, man setzt nie Sachen schwarz auf weiß. Stellen Sie sich mal vor, ein Priester hätte einen schriftlichen Befehl von Pius dem 12. für diese Klöster und andere Dinge empfangen. Der wäre angehalten worden, man hätte das gefunden, was wäre dann passiert? Juden aufzunehmen damals bestand darin, dass die Leute erschossen wurden, die das machten.
Pius hielt von Hitler nicht das Geringste. Er meinte sogar, Hitler sei buchstäblich vom Teufel besessen.
Ich habe zwei Zeugen einvernommen aus dem privaten Haushalt von Pius dem 12., die mir das unter Eid bestätigt haben. Pius der 12. hat während der Nacht einige Male Hitler exorzisiert. Sie wissen, was das bedeutet. Also der Papst war davon überzeugt, dass Hitler also nicht nur Verrückter war, sondern dass er auch vom Teufel besessen war.
Wir gehen einen Schritt zurück. Vom Papst, der Hitler exorziert, zum Diplomaten, der in Berlin den Aufstieg der Nazis mit tiefem Unbehagen wahrnimmt.
Pacelli stammt aus altem römischem Adel. Seine Ausbildung erhält er an der päpstlichen Diplomatenakademie. Seine ersten Spuren verdient er sich im Vatikanischen Staatssekretariat. Er liebt Deutschland, umgibt sich gerne mit Deutschen und kennt sie. 12 Jahre lang wirkte er als Nuntius, also päpstlicher Gesandter, erst in München, dann in Berlin. In jenem Berlin der goldenen 20er Jahre, mit dessen Verlockungen der römische Erzbischof freilich gar nichts anfangen kann. 1929, im Jahr der Weltwirtschaftskrise, beruft die Zentrale ihn zurück. Pacelli übernimmt das Amt des zweiten Manns im Vatikan. Er wird Kardinalstaatssekretär, Chefdiplomat, Chefberater, Chefentscheider für Papst Pius XI., dem es wie seinem Kardinalstaatssekretär vor den Kommunisten noch mehr gruselt als vor dem aufsteigenden Hitler.
Das Vatikanische Geheimarchiv hat 2003 sämtliche Akten des Pontifikates Pius XI., also bis 1939, für die Forschung freigegeben. Der renommierte Münsteraner Historiker Hubert Wolf fasst in seinem jüngsten Buch Papst und Teufel die Ergebnisse seiner bisherigen Recherchen zusammen. Er fragt sich:
Konnte man wirklich 33? Konnte man sogar 38? Ahnen, dass die Deutschen in einer systematischen Aktion über 6 Millionen fabrikmäßig ermorden würden? Ich glaube nicht, dass Pacelli, dass sich irgendjemand in der Kurie sich das 33 oder auch 38 vorstellen konnten. Gut, die Frage ist, und die kann historisch nicht beantwortet werden: Was hätte ein deutlicheres Reden des Papstes bewirkt?
Hier ist es wieder, das Anführungszeichen Schweigen des Papstes. Wolf fand dem Vatikan Dutzende Schreiben besorgter Juden und Katholiken, die den Papst über zunehmende Verfolgung der Juden informierten. Der berühmteste Brief stammte von Edith Stein, die konvertierte Jüdin und Ordensfrau, die in Auschwitz sterben sollte. Im Frühjahr 1933 schreibt sie an den Papst:
Alles, was geschehen ist und noch täglich geschieht, geht von einer Regierung aus, die sich christlich nennt. Seit Wochen warten und hoffen nicht nur die Juden, sondern tausende treuer Katholiken in Deutschland darauf, dass die Kirche Christi ihre Stimme erhebe, um diesem Missbrauch des Namens Christi Einhalt zu tun. Ist nicht diese Vergötzung der Rasse und der Staatsgewalt, die täglich durch Rundfunk den Massen eingehämmert wird, eine offene Häresie? Wir alle, die wir treue Kinder der Kirche sind und die Verhältnisse in Deutschland mit offenen Augen betrachten, fürchten das Schlimmste für das Ansehen der Kirche, wenn das Schweigen noch länger anhält.
Also es ist so, dass es nicht nur den Edith-Stein-Brief gibt, von dem in der Presse ständig die Rede ist, sondern dass es eine ganze Reihe von entsprechenden Anfragen gibt. Und dass die Angelegenheit zunächst auch mal zwischen Kardinalstaatssekretär Pacelli und Pius XI. Besprochen worden ist. Dann hat man beschlossen, den Nuntius in Berlin anzuweisen, doch mal zu gucken, ob man nicht gegen diese antijüdischen Exzesse etwas tun kann. Und dann schreibt Pacelli wirklich die richtigen Worte hin, denn es steht in der Tradition des Heiligen Stuhls, sich für die Menschen zu engagieren, für die Menschenrechte, unabhängig davon, welche Farbe, Religion oder welches Geschlecht die betroffenen Menschen haben. Das ist ja genau der Punkt, dass die Kirche als Anwältin der Menschenrechte zu agieren hat. Das steht auch in der Weisung an Nuntius Orsenigo drin.
Orsenigos Antwort an Rom markiert freilich eine echte Wende. Wenn die Kurie gegen den Arierparagraphen protestiert, sei das
ein unfreundlicher Akt gegen einen befreundeten Staat, eine Einmischung in interne Angelegenheiten Deutschlands. Und als weitere Bittschriften kommen, wird im Grunde innerhalb des Vatikans festgelegt: Die Sache ist molto delicato, so schreibt es ein Mitarbeiter Pacellis auf, und deshalb werden wir selber uns direkt nicht äußern.
Andererseits, so Wolf, wurden sich der Papst und sein Staatssekretär schnell darüber klar, dass mit diesem Regime nicht zu verhandeln ist.
Vor allem Pius XI. Will immer deutlicher etwas tun zugunsten der verfolgten Juden, meint sein Ausspruch: Geistlich sind wir alle Semiten. Oder der Versuch, eine Enzyklika gegen den Antisemitismus 1938 verfassen zu lassen, zeigt schon, dass hier eine wachsende Sensibilität zu dieser Thematik vorhanden war.
Wolf forschte an den vatikanischen Dokumenten bis 1939. Der Vatikan gibt sein Geheimarchiv pontifikatsweise frei. Das heißt, das Pontifikat von Pius XII. 1939 bis 1958 ist noch unter Verschluss. Mit der gewichtigen Ausnahme der schon genannten zwölfbändigen Ausgabe über die gesamte diplomatische Korrespondenz des Heiligen Stuhles. Das Geheimarchiv hat neue Archivare eingestellt, die das Material bis 1958 soeben aufarbeiten. 6 bis 10 Jahre wird man noch warten müssen. Vorher hat es keinen Sinn, diese Akten freizugeben, weil kein Forscher Dokumente in einem Archiv auffinden kann, das nicht geordnet ist. Dass sich für Pius belastendes Material findet, schließt Pater Gumpel freilich aus.
Ich kann Ihnen sagen, ich kenne diese Akten, ich war laufend mit den Archivaren in Verbindung und da ist nun wirklich gar nichts. Aber was geschehen wird, das kann ich Ihnen schon vorhersagen, ist einfach dieses: Wenn die Leute nicht finden, was sie finden wollen, dann werden sie sagen, oh, man hat die Akten einfach vernichtet. Und was können wir dann sagen?
Dies scheint eine Seligsprechung für Pius in noch weitere Ferne zu rücken. Denn die Positio Pater Gumpels ist seit Jahren abgeschlossen. Vom Vatikan beauftragte Historiker, Theologen sowie Bischöfe und Kardinäle haben in den verschiedenen Instanzen des Verfahrens die Seligsprechung des Pacelli-Papstes befürwortet. Die letzte Unterschrift allerdings fehlt, die von Benedikt dem 16. Wird der deutsche Papst die Seligsprechung Pacellis seinem Nachfolger überlassen? Und könnte Pater Gumpel, der Pius kennt wie kein anderer und liebt wie wenige sonst, eine solche Entscheidung akzeptieren?
Ich werde auf diese Frage nicht antworten, aus dem einfachen Grunde. Ich habe in meinem ganzen Leben zunächst einmal als einfacher katholischer Mann, zweitens als Priester, drittens als Jesuit, der ein eigenes Treuegelübnis zum Papst hat, weder intern noch nach außen Kritik oder irgendwie ein Urteil abgegeben über was die Päpste tun oder nicht tun. Und das werde ich auch jetzt nicht machen. Der Papst wird seine Gründe haben, ich kommentiere das nicht, ich respektiere das.